Der Einbruch bei der Schlange hatte sich gelohnt. Von wegen Moralist. So wie ich den Unterlagen entnehmen konnte, will er zwar die Welt verbessern, ja, aber auch Profit herausschlagen. Er hatte mich bei unserem ersten Treffen auf die falsche Fährte gelockt. Die Anfeindungen wegen Homophobie größer gemacht, als sie wahrscheinlich waren, um den Verdacht von sich abzulenken? Es war der 16.12.2019. Ich sitze hier in Jamestown bei Anne's Place, über all den Dokumenten, die ich habe mitgehen lassen, und ziehe Schlüsse. Warst du schon mal dort? Die Fischfrikadellen sind zu empfehlen. Und natürlich das kühle Bier. Der Blick in den englisch gepflegten Garten ist beruhigend. Die Flaggen über meinem Kopf erinnern mich an den Rest der Welt. Angenehm, wenn man so auf dieser Insel festsitzt. Aber zurück zu meinen Gedanken. Henrik und Patrick, die Schlange, wollten St. Helena an das Equiano-Kabel anbinden. Die EU hatte Gelder freigegeben. Google hat seine Beteiligung angekündigt. Das Kabel hat mehr Leistung, als St. Helena braucht. Da sind Henrik und Patrick auf die Idee gekommen, selbst Teilhaber des Kabels zu werden und davon zu profitieren. Sie wollten Unternehmen auf die Insel holen, die Satellitenbodenstationen betreiben. Damit hätten sie auf verschiedene Arten Geld verdienen können. Den Unternehmen geeignete Baugrundstücke zur Verfügung stellen, Henriks Expertise als Dienstleistung anbieten und natürlich Gebühren für die Nutzung des Kabels erheben. Ihnen standen einige Dinge im Weg. Ihre Finanzierung war nicht abgesichert. Sie brauchten mehr Geld, um agieren zu können. Das Monopol des derzeitigen Telefondienstanbieters und die veralteten Anlagen waren ein Hindernis. Und sie besaßen, soweit ich das aus den gefundenen Unterlagen erkennen kann, noch nicht genügend Land. Mussten also eng mit der Regierung zusammenarbeiten, um die entsprechenden Grundstücke, die sie veräußern wollten, vorher selbst zu erwerben, beziehungsweise um durch Vermittlung am Gewinn beteiligt zu werden. Um das Geld zu erhalten, sollte Henrik schnell Tatsachen schaffen und mit unterschriebenen Verträgen der Satellitenbodenstationenbetreiber zurückkommen. Die veralteten Anlagen wollten sie verschweigen, kooperierten hierzu mit der örtlichen Presse. Das war wahrscheinlich auch im Interesse der Regierung, damit nichts der Etablierung eines neuen Wirtschaftszweigs in die Quere käme, potenzielle Investoren keinen Rückzieher machten. Soweit die Fakten. Jetzt ist Henrik aber tot. Jemand hat ihn ermordet. Wer? Und warum? Und was läuft von all diesen Plänen weiter? Mit wem von der Regierung arbeiteten sie zusammen? Und wie eng? Sind schon Verträge abgeschlossen, von denen ich nichts weiß? Eskalierte der Konflikt zwischen Patrick und Henrik, weil letzterer doch moralische Bedenken bekam? Oder den Vertrag mit diesem ominösen Mr. X nicht abschloss? Ist Mr. X oder sein Unternehmen so mächtig, dass sie in Henrik und Patrick Störenfriede sahen, die zu viel wussten? Oder hat Patrick wegen des Standorts für Mr. X mit Pete gesprochen und war dieser nicht einverstanden, seine Wiederaufforstung woanders zu betreiben? Entstand dadurch vielleicht ein Streit zwischen Henrik und Pete? Lissy, ich war an diesem berühmten Punkt, kurz bevor der Knoten platzt. Alle Informationen, Bilder, Eindrücke sprangen durch meinen Kopf. Ich versuchte ruhig zu bleiben, alles ziehen und springen zu lassen, wie es so wollte, um dann zuzugreifen, wenn sich die Wahrheit zeigt. Läuft es bei dir ähnlich ab? Der Moment, bevor du verstehst? An diesem Punkt war ich gerade, kurz vor der Erkenntnis, als eine hohe, äußerst freundliche Stimme mich ansprach.
Hello. Hello, Jakob. So nice to see you again, handsome man.
Die britische Lady, Moira Aberdeen. Sie muss eine Schönheit gewesen sein früher. Sie ist immer noch bezaubernd. Very charming. Sie setzte sich zu mir. Passte mir eigentlich überhaupt nicht in den Kram. Aber du kennst ja meinen Grundsatz. Jeder Zufall hat Bedeutung. Und so war es dann auch. Versetze dich bitte mal mit mir in diese Situation. Wir sind in Anne's Place. die Lovely Lady an meinem Tisch. Mir fällt ein, dass sie von ihrer Investition oder der ihres Mannes in ein Unterseekabel erzählt hatte bei unserer letzten Begegnung. Ich frage nach. Sie erzählt, ach, es sei schon 2 Jahre her und er sei dann irgendwie geplatzt, der Deal. Tja, vielleicht aufgrund des Todes ihres Mannes. Dabei sei extra noch eine Frau von der Regierung St. Helenas bei ihnen in London gewesen. Eigentlich hätte ihr Mann unterzeichnen wollen, aber irgendwas stimmte nicht und dann sei es eben zu spät gewesen. Ich frage weiter. Zu spät gewesen? Es hätte doch sicher einen Nachfolger gegeben, der für ihn hätte unterzeichnen können. Nee, nein, nee, das wisse sie alles nicht. Sie müsse jetzt auch los. Mein Instinkt sprang an. Diese Menschen hier, die immer los müssen, wenn es spannend wird, das ist mir nichts. Sie hat ihr Bier noch nicht mal ausgetrunken. Und ja, ich wundere mich auch, dass sie Bier trinkt. Ich versuche, sie aufzuhalten. Sie will gehen. Ich werde nachdrücklicher, sie ängstlicher. Sie steht auf, ich auch. Sie greift ihre Tasche, ich zu meinem letzten Mittel. Ich zücke meinen Dienstausweis. Sie erstarrt. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich kann nicht. Wer weiß, was sie mir dann antut. Ich rede ihr gut zu, beruhige sie. Mir als Diener des Staates könne sie vertrauen. Ich würde sie beschützen. Sie müsse nichts fürchten. Sie könne alles erzählen. Was sie dann auch tut. Sie werde erpresst von jener Lady, die damals zu ihnen gekommen sei, um den Vertrag zu unterzeichnen. Sie selbst wisse genau, dass ihr Mann den Vertrag nie unterzeichnet habe. Er war zu krank. Aber diese Lady, Stone heiße sie, behaupte, das Gekrakel, was auf dem Dokument ist, sei die Unterschrift von Mr. Aberdeen. Wenn der Vertrag in die Hände von South Atlantic Express käme, das ist die Gesellschaft, die damals das Kabel legen wollte, würden ihr hohe Nachzahlungen drohen. Die Bank A. Aberdeen & Company sei verpflichtet gewesen, das versprochene Geld bereitzustellen. Beträge in 2-stelliger Millionenhöhe wollte die Bank investieren. Sie selbst sei die alleinige Erbin und Vertreterin der Bank, aber sie habe ja keine Ahnung von den Geschäften gehabt. Und habe sie immer noch nicht, aber so viel Geld für ein Kabel, das hätte sicher auch ihr Mann nicht gewollt. Mehr ist aus ihr nicht herauszubekommen. Ich spendiere ihr einen Schnaps auf den Schock und lasse sie gehen. Ich glaube ihr nur die Hälfte ihrer Erzählung. Dafür, dass sie keine Ahnung habe, wusste sie zu gut Bescheid. Und würde sie in ihrer Position nicht zu einem Spitzenanwalt gehen? Ich bin mir sicher, sie hat viele gute Verbindungen, wenn sie die Fälschung der Unterschrift vermutet. Ich denke, es ist in ihrem Alter verlockender, einen 2-stelligen Millionenbetrag nicht zu investieren, sondern einfach zur Verfügung zu haben. Vielleicht wird sie also nicht erpresst, vielleicht besticht sie, Miss Stone, den unterschriebenen Vertrag unter Verschluss zu halten. Weil der Vertrag schon unterschrieben war, schon im Besitz von Miss Stone, als ihr Mann starb? Ich muss den Vertrag einsehen. Stone. Stone. Bei dem Namen klingelt etwas. Die E-Mail von Patrick an Henrik. Er kam gerade von einem Treffen mit Erica Stone zurück. Als eiskalte Lady bezeichnete er sie. Die rechte Hand vom Gouverneur. Na, die würde ich zu gerne mal kennenlernen. Es scheint mir aber sicherer, ein Zusammentreffen zu vermeiden und mich erstmal in Ruhe umzusehen. Ich brauche Fakten. Die ganzen Erzählungen lenken zu schnell vom Eigentlichen ab. Es wird Zeit, konkrete Beweise zu haben. Und ich fahre also Richtung Castle. Es liegt direkt unter der Jacob's Ladder. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Dabei ist hier das Büro des Gouverneurs und auch, so schätze ich, das von Miss Stone. Durch ein weißes Steintor, das von roten Blumen überwuchert wird, kommt man in das Areal. Früher war es Teil der Befestigungsanlage der East India Company. Als Schloss würde ich es jetzt nicht gerade bezeichnen, aber ein für hiesige Verhältnisse weitläufiger Gebäudekomplex. Das Foyer ist für Besucher frei zugänglich. Ich begebe mich direkt dorthin, versuche herauszufinden, wo das Büro von Erica Stone ist, will ihr aber nicht begegnen. Meine neuen Erkenntnisse bringen mich dazu, Vorsicht walten zu lassen. Ich suche mir eine unauffällige Ecke und lasse mich einschließen. Als es ruhig geworden ist, begebe ich mich auf die Suche. Finde das Büro. Ja, meine liebe Spürnase, auch meine Intuition ist gut. Es ist nicht abgeschlossen. Nur für die Schränke und Schreibtischschublade muss ich auf mein Training aus früheren Jahren zurückgreifen. Öffne sie, finde eine Akte, die mit SAEX Cable beschriftet ist. Stecke sie ein und höre in dem Moment Sirenen, die in den Hof reinfahren. Habe ich mit meinem Licht jemanden aufgescheucht? Da fällt mir ein unscheinbares Kabel am Schreibtisch auf. Offensichtlich eine Alarmanlage. Verdammt nochmal, zu früh hatte ich mich in Sicherheit gewogen. Während ich rätsle, warum die Schreibtischschublade alarmgesichert ist und das Büro hingegen nicht mal abgeschlossen, renne ich wie ein Irrer hinunter, zurück ins Foyer, den Gang entlang. Die Fenster sahen mir aus, als könne ich sie öffnen. Richtig geraten, ich springe hinaus, schlage mich durch die Büsche bis zum Auto. Bis jetzt hat mich niemand gesehen. Lasse den Wagen anspringen, drehe die Scheinwerfer auf, fahre los und in dem Moment heulen die Sirenen wieder auf. Verfluchter Hasenimpuls. Ich hätte abwarten sollen. Wo ist mein kühler Kopf geblieben? Jetzt bleibt mir nichts als die Flucht nach vorne. Ich trete aufs Gaspedal und rase los.